Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. 314 Ja und 117 Nein-Stimmen. Das sogenannte Fiskalische Verantwortungsgesetz hat das US-Repräsentantenhaus in Washington passiert. Damit ist eine Zahlungsunfähigkeit der USA weniger wahrscheinlich geworden. Wir schauen uns den Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern in dieser Sendung genauer an und fragen, an welchen Stellen genau künftig gespart werden soll. Und außerdem bis 17.30 Uhr die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenkassen, was Kanada bald auf jede einzelne Zigarette schreiben will und wie ein kleiner Flughafen in Norddeutschland von der kommerziellen Elektrofliegerei träumt. Die Staatsverschuldung der USA hat längst schwer fassbare Höhen erreicht. Sie liegt aktuell bei etwa 31,4 Billionen Dollar, also 31.400 Milliarden US-Dollar. Das ist die Obergrenze, die bislang festgelegt war. Nach einem zähen politischen Ringen in Washington zeichnet sich nun eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern ab. Die Schuldenobergrenze soll ausgesetzt werden. Das entsprechende Gesetz passierte heute Nacht deutscher Zeit das US-Repräsentantenhaus. Was ist das für ein Gesetz und was könnten die Folgen für die Wirtschaft und die Menschen in den USA sein? Darüber sprechen wir jetzt mit ARD-Korrespondent Ralf Borchert in Washington. Wie sehr wird dieses Gesetz das Leben der Menschen in den USA beeinflussen?
Naja, wenn es auch den Senat passiert, dieser Schritt steht ja noch aus, wird das Leben sehr vieler Menschen beeinflussen, fast aller Amerikaner. Denn es ist schon sehr wichtig, dass die USA nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die Zahlungsunfähigkeit rutschen. Davor hat die Finanzministerin Janet Yellen ab kommendem Montag gewarnt. Würde es zu einer Zahlungsunfähigkeit kommen, blockiert etwa jetzt der Senat noch, was die meisten nicht erwarten, aber es könnte sein, dann hieße das zum Beispiel, dass alle, die vom Staat Geld bekommen, dieses erstmal nicht oder nur verspätet bekommen. Staatsangestellte, Militärangehörige, Veteranen, also Ex-Soldaten, Sozialhilfeempfänger und so weiter und so fort. Also dass es jetzt wahrscheinlich zum Aussetzen der Schuldenobergrenze kommt und die laufenden Rechnungen des Staates bezahlt werden können, das ist schon für sehr viele Menschen wichtig. Ganz abgesehen vom zweiten Teil dieses Gesetzes, der betrifft die künftigen Ausgaben der nächsten beiden Haushaltsjahre.
Und wenn ich das von hier in Deutschland aus richtig verstehe, dann sieht das durchaus weniger Ausgaben vor, Einschränkungen bei Lebensmittelmarken für arme Menschen, Studierende sollen Kredite schneller zurückzahlen. Heißt das, es konnten sich vor allem die Republikaner durchsetzen?
Naja, ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Die Republikaner, Kevin McCarthy, der führende Republikaner im Repräsentantenhaus, konnte einiges durchsetzen, aber auch Joe Biden, der Präsident. Diese beiden haben ja persönlich verhandelt, auch wenn es Teams für die beiden waren, die die Einzelheiten ausgehandelt haben. Beide konnten sich einigermaßen gleichmäßig durchsetzen. Was Sie angesprochen haben, Einschränkungen bei Lebensmittelmarken, die gibt es hier noch in den USA, für sehr arme Menschen. Das ist eine sehr komplizierte Regel, die besagt, kurz zusammengefasst, bisher mussten alle, die Lebensmittelmarken beziehen, bis zum Alter von 49 nachweisen, dass sie gleichzeitig arbeiten, also noch irgendwo Einkommen haben, um zusätzlich diese Lebensmittelhilfe zu beziehen. Diese Altersgrenze wird auf 54 erhöht. Und die Studierenden hatten eine Atempause während der Corona-Pandemie. Da mussten viele Kredite nicht zurückgezahlt werden. Und das setzt jetzt wieder ein, diese Rückzahlungspflicht. Also das ist mehr das Ende einer Atempause für die Studierenden.
Auch in den USA dürfte die Inflationsrate, wenn auch etwas weniger, im nächsten Jahr auch relativ hoch bleiben. Die Ausgaben sollen ja aber kaum steigen. Hat diese Kombi das Potenzial, die Wirtschaft abzuwürgen?
Naja, außer den Staatsausgaben geht es ja immer um den privaten Konsum, sehr wichtig. Es ist so in den USA, dass es ist ein widersprüchliches Bild. Die Inflationsrate, ja, die bleibt hoch, aber auch die Arbeitslosenrate bleibt historisch niedrig. Also es gibt Jobs in den USA. Man sucht Arbeitnehmer, die Jobs füllen können. Also es gibt einen Mangel an Arbeitnehmern. Im Moment ist es so, dass die meisten Experten hoffen, dass die USA nicht in eine formale Rezession schlittert. Also unter dem Strich, ja, es sind Probleme weiterhin in der wirtschaftlichen Situation, aber die Hoffnungen sind recht gut, dass es bei einem zumindest niedrigen Wachstum bleibt.
Und jetzt werden wir mal ganz kurz politisch. Wir sehen eine Einigung im Repräsentantenhaus gemeinsam, Republikaner und Demokraten. Und die Repräsentanten rechts außen bei den Republikanern und links außen bei den Demokraten haben dagegen gestimmt, aber ohne Erfolg. Ist das ein Modell auch für weitere politische Konflikte im Land, sich in der Mitte zu finden?
Es ist schon ein Erfolg sozusagen, speziell für Joe Biden als Präsident, würde ich sagen, als Einschätzung. Biden hat mehr als 4 Jahrzehnte politische Erfahrung. Und wenn er eine Stärke hat, bei allem hohen Alter, was oft kritisiert wird, dann ist es eben seine Erfahrung und seine Fähigkeit, in diesen sehr polarisierten politischen Zeiten doch noch Kompromisse zu erzielen. Und das hat er hier wieder geschafft, wenn auch ein umstrittener Kompromiss. Aber trotz der lauten Rufe der Rechtsaußenrepublikaner und auch mancher progressiv-linker Demokraten, nein, das akzeptieren wir nicht, es gab im Repräsentantenhaus eine große überwältigende Mehrheit. Also insofern, wenn wir es mal als positive Nachricht sehen wollen, in diesen positivnachrichtenarmen Zeiten, es gibt noch Kompromissfähigkeit, selbst in den USA. Das ist zumindest diesmal unter dem Strich gelungen.
Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage habe ich noch. Das Thema Schuldenobergrenze wurde jetzt aufgeschoben, aber ja nicht gelöst. Gibt es in den USA Versuche, das Problem auch mal grundsätzlich anzugehen?
Ja, ist eigentlich recht absurd. Es gibt fast kein anderes Land der Welt, wo es diese formale Schuldenobergrenze gibt und dieses Ritual, dass da immer wieder erhöht werden muss und es dann zu diesem Streit kommt. Es gibt jetzt wieder viele Forderungen. Lasst uns die Schuldenobergrenze ein für alle Mal kippen und das anders lösen. Aber ich denke, es wird bei diesen Appellen bleiben. Es gibt Rituale in den USA, die sind so gewesen, die werden so bleiben. Und ich fürchte, auch bei diesem Ritual heißt es Wiederauflage in 2 Jahren.
Einschätzungen waren das von Ralf Borchert in Washington. Einmal bitte das Plastikkärtchen in das Lesegerät stecken. Dieser Satz fällt in Deutschland jeden Tag sehr häufig in Arztpraxen. Gesetzlich Krankenversicherte müssen sich in Deutschland in der Regel keine Gedanken um die Abrechnung ihrer Arztbesuche machen. Das übernehmen die Krankenkassen. Es geht um sehr viel Geld. Zuletzt musste der Bund bei den Kassen ein enormes Defizit finanziell ausgleichen. Jetzt bessert sich die Lage etwas. Was das für Kassen und Versicherte bedeutet, Volker Findhammer.
Auf 17 Milliarden Euro belief sich das erwartete Defizit der gesetzlichen Krankenkassen für das laufende Jahr, das mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket aufgefangen werden musste. Die gute Nachricht, die erheblichen Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenkassen setzen sich in diesem Jahr nicht in gleicher Weise fort.
Für dieses Jahr haben wir tatsächlich eine stabile Situation. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Beitragszahler erheblich hier beisteuern mussten. Das sind ungefähr 10 Milliarden durch höhere Beitragssätze. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es in diesem Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis geben wird.
Sagt Doris Pfeiffer, die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen. Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie steigende Löhne und Gehälter, die automatisch auch zu höheren Beitragseinnahmen in der Sozialversicherung führen, haben also zu einer absehbaren Entlastung bei den gesetzlichen Krankenkassen beigetragen. Dazu kommt wohl aber auch, dass weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen wurden. Doch ganz zur Beruhigung kann das nicht dienen, denn die Kosten steigen auch im Gesundheitswesen weiter. Und da hängt es jetzt für die Krankenkassen ganz erheblich davon ab, mit welchen konkreten Plänen für die zukünftige Finanzierung Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufwarten wird. Der hätte eigentlich schon bis gestern seine Empfehlungen für eine stabile und verlässliche Finanzierung vorlegen sollen, doch die fehlen noch.
Da haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht, der in der Frühprüfung auch in der Regierung unterwegs ist.
Betont Karl Lauterbach heute. Soll heißen, noch sind die Hebel nicht bekannt, die der Gesundheitsminister ansetzen will. Für die Krankenkassen erlaubt das zurzeit nur grobe Prognosen zur künftigen Finanzentwicklung. Da wird aktuell mit einem möglichen Defizit zwischen 3,5 und 7 Milliarden Euro für das kommende Jahr gerechnet.
Das entspricht 2 bis 4 Zehntel Beitragssätze. Wir sind aber der Auffassung, dass es nicht weitergehen kann mit dieser Beitragssatzspirale. Hier muss etwas passieren, damit die Versicherten, aber natürlich auch die Arbeitgeber nicht zusätzlich belastet werden.
Die Kassen fordern deshalb weitere Strukturreformen ein und einmal mehr, dass der Bund alle versicherungsfremden Leistungen übernehmen soll, was jedoch zum langjährigen Kanon gehört und bislang nie erfüllt wurde. Das dürfte auch in diesem Jahr vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltsplanung nicht zu erwarten sein. Auch die geplante Krankenhausreform dürfte zu keiner schnellen Entlastung der Krankenkassen beitragen, auch wenn es da bei den heutigen Bund-Länder-Gesprächen Fortschritte gab.
Ich würde schon sagen, dass wir heute einen Durchbruch erreicht haben, weil wir uns haben auf die Grundstruktur der Reform also geeinigt,
betont der Gesundheitsminister. Da sollen jetzt bis zum Sommer die Eckpunkte für eine Reform vorliegen, für die es seitens der Länder jetzt keine grundsätzlichen Einwände mehr gibt, zumal die Krankenhausplanung unwidersprochen in ihrer Hand bleibt.
Wir erhoffen uns, dass es da tatsächlich eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft gibt. Wir haben mehr Krankenhausfälle als andere Länder. Aber ich glaube, dass die Menschen verstehen werden, wenn hier nichts passiert, werden Krankenhäuser geschlossen werden müssen, weil sie nicht genügend Mittel mehr haben.
Sagt Doris Pfeiffer für die gesetzlichen Krankenkassen und hofft dabei auch auf die Einsicht der Bürger, dass man in Deutschland an einer anderen Krankenhausstruktur nicht mehr vorbeikommt.
Ein Beitrag von Volker Findhammer war das. Deutschland unternahm aus Sicht der EU jahrelang zu wenig gegen Nitrat im Grundwasser. Deswegen gab es jahrelang Streit. Jetzt haben sich die EU und Deutschland beim Thema geeinigt. Holger Beckmann.
Der Konflikt ist ausgeräumt. Seit vielen Jahren hatten die Europäische Union auf der einen und Deutschland auf der anderen Seite um Nitratrückstände aus Düngemitteln im Grundwasser gestritten. 2018 schon hatte der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik verurteilt, weil die Bundesregierung aus seiner Sicht zu wenig dagegen unternommen habe. Gerade in Regionen mit großer landwirtschaftlicher Nutzung, etwa intensiver Tierhaltung zur Fleisch- oder Milchproduktion, können Grenzwerte schnell überschritten werden, etwa im westlichen Nordrhein-Westfalen. An der Grenze zu den Niederlanden, besonders deutlich aber im niedersächsischen Weser-Ems-Gebiet ist das immer wieder vorgekommen. Die EU-Kommission bemängelte, dass Deutschland hier gefährdete Gebiete nicht korrekt gekennzeichnet habe. Um das Grundwasser als Trinkwasser aufbereiten zu können, müssen Nitratbestandteile immer wieder aufwendig herausgefiltert werden, weil sie gesundheitsschädlich sind. In dieser Woche hat die Bundesregierung strengere Düngeregeln auf den Weg gebracht. Damit gibt Brüssel sich nun zufrieden. Andernfalls hätte Deutschland eine Strafe von mindestens 11 Millionen Euro und sogar bis zu täglich 800.000 Euro Zwangsgeld zahlen müssen. Das droht nun nicht mehr.
Ein Beitrag von Holger Beckmann. Warnhinweise auf Zigarettenschachteln gibt es mittlerweile in fast jedem Land der Welt. Auch Schockbilder sind verbreitet, die aber viele Raucherinnen und Raucher immer noch nicht richtig schocken. Kanada will deshalb jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Bald soll es Warnhinweise auf jeder Zigarette geben. Charlotte Voss berichtet.
Gewarnt wird mit Sprüchen wie Gift in jedem Zug, Rauchen gefährdet Kinder oder Zigaretten machen impotent und verursachen Krebs. Im zweisprachigen Kanada sollen sie dann in Englisch und Französisch auf jeder einzelnen Zigarette oder Zigarre stehen. Das neue Gesetz nimmt die Hersteller ab 1. August schrittweise in die Pflicht. Bis Ende April 2025 müssen dann alle Tabakprodukte entsprechend gekennzeichnet sein. Für Carolyn Bennett, Ministerin für psychische Gesundheit und Suchtkrankheiten, geht es darum, dass Raucher an den Warnungen praktisch nicht mehr vorbeikommen. Ihr Ziel, die Raucherquote bis zum Jahr 2035 auf unter 5% zu senken. Aktuell liegt diese bei rund 13%. 1965 waren es noch fast 50%. Pro Jahr sterben in Kanada rund 48.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Mit diesem Schritt übernimmt das Land wieder einmal eine Vorreiterrolle im Kampf gegen das Rauchen. Im Jahr 2000 führte Kanada als erstes Land Schockbilder auf Zigarettenschachteln ein.
Ein Beitrag von Charlotte Voss war das. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS startet ab morgen mit dem Verkauf ganz besonderer Flugtickets. Für etwa 170 Euro kann man dann Tickets für einen Flug in einem kommerziellen Elektroflugzeug kaufen. Es gibt aber zwei Haken. Erstens, die Flüge starten erst in 5 Jahren. Und zweitens, das entsprechende Elektroflugzeug gibt es noch gar nicht. So ist das in der Elektrofliegerei. Manche sehen darin die Lösung mit Blick auf eine klimaschädliche Luftfahrt. Andere winken ab und verweisen darauf, dass es auch langfristig enorme technische Beschränkungen gibt. Der Flughafen Kiel legt sich dennoch schon jetzt fest und bereitet sich auf ein mögliches neues Zeitalter in der Fliegerei vor. Jörn Schaar berichtet.
Ein kleines Sportflugzeug mit einem 6-Zylinder-Dieselmotor rollt auf eine Parkposition des Flughafens Kiel-Holtenau. Am nördlichen Stadtrand gelegen gibt es hier pro Jahr rund 14.000 Flugbewegungen, vor allem durch Hobbypiloten und Dienstleistungsflüge für die Bundeswehr oder das Uniklinikum der Stadt. Linienverkehr gibt es hier seit fast 20 Jahren nicht mehr, aber Geschäftsführer Volker Prange plant hier die Renaissance des Regionalflughafens.
Wir wollen die derzeit freistehenden Flächen am Kieler Flughafen, die man mit höheren Bauten nicht belegen darf, aufgrund von Bautenschutzbereichen für Photovoltaikanlagen nutzen, um ökologisch Strom zu produzieren, und haben die Perspektive, diesen Strom zu nutzen, um Elektroflugzeuge direkt am Kieler Standort ab 2026, 2027 zu versorgen.
Bis zu 10 Millionen Euro könnte allein die Solaranlage kosten. Zahlen will der Flughafen das komplett aus eigenen Mitteln. In 3 bis 4 Jahren sollen hier elektrisch betriebene Flugzeuge abheben, geladen mit direkt auf dem Flughafengelände selbst erzeugtem Solarstrom. Das Problem ist aber, die passenden Flugzeuge gibt es bisher nur in der Sportfliegerei, also im Hobbybereich. Für gewerbliche Flüge mit Passagieren gibt es allenfalls Prototypen. Aber Prange ist Optimist.
Namhafte Hersteller gehen davon aus, dass sie 2025, 2026 marktfähige Flugzeuge haben. Da wird es eine Entwicklung geben. Zunächst im kleineren Passagierbereich werden die flugfähig sein und lizenzierbar sein. Größenordnung mit 4 bis maximal 8 Passagieren. Wir sehen als Kieler Flughafen auch eine Entwicklung wie im Bereich der Elektroautos, dass die Größen steigen werden. Das heißt, man wird perspektivisch durch effizientere Batterietechnologien auch in der Lage sein, mehr Passagiere zu transportieren. Und dann steigen auch die Flugzeugmuster.
Er geht davon aus, dass Reichweiten von bis zu 600 Kilometern möglich sein könnten. So wären Flüge nach Köln-Bonn, Berlin, Amsterdam oder Kopenhagen und zurück möglich, wenn die Prognosen der Flugzeugbauer denn stimmen. Der Luftfahrtexperte Gerald Wissel ist skeptisch, was das angeht.
Die Elektroantriebe sind sicherlich effizienter, sind auch wartungsärmer. Aber da kommen wir noch heute noch immer nicht auf die Reichweiten, die wir brauchen. Auch wenn dort Ankündigungen sind von Flugzeugen bis zu 500 Kilometern mit 25 Passagieren. Das muss man sich mal vorstellen, dass natürlich auch 25 Passagiere nicht eine große Anzahl ist, wo es wirtschaftlich geht. Es gibt Prototypen und die müssen erstmal zugelassen werden. Also ich glaube nicht, dass 2027 oder 2028 wir da solche Flugzeuge schon haben.
Er sieht auch nicht, dass die Leute allein wegen des Elektroantriebs auf das Flugzeug umsteigen werden.
Auch wenn man immer wieder in dieser Klimadiskussion ist und einige sagen, ich fliege deswegen nicht, weil es eben vielleicht der Umwelt schadet. Und sicherlich gibt es da Strecken, wo einige sagen, okay, wenn es elektrisch ist, fliege ich. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das nicht jetzt die Anzahl, wo ich jetzt sagen würde, okay, da könnte ich heute einen wirtschaftlichen Betrieb mit betreiben.
Flughafengeschäftsführer Volker Prange hingegen ist überzeugt von der Idee der Elektrofliegerei. Der Gedanke, dass es auch in Deutschland etwas wie das französische Verbot für Kurzstreckenflüge geben könnte, beunruhigt ihn dabei nicht.
Ich sehe die Gefahr, dass es kommen könnte, wenn man keine Alternativen entwickelt. Die Elektrofliegerei ist eine ganz klare Antwort. Wie kann ich CO2-neutral solche Destinationen erreichen? Und solange die Probleme auf den Autobahnen und auf der Schiene nicht gelöst sind, stellt das für mich eine hervorragende Alternative dar.
Er will dabei auf Charterflüge setzen, die Regionalflughäfen miteinander vernetzen sollen. 400 geeignete Regionalflughäfen gibt es nach seiner Ansicht dafür in Deutschland. Die wären dann CO2-neutral und mit weniger Lärmbelastung als heute erreichbar. Die Frage für den Luftfahrtexperten Gerald Wissel ist aber, wie viele andere Flughäfen auch auf diese Karte setzen werden.
Was bringt uns das, wenn Kiel als einziger Flughafen diese Infrastruktur vorhält? Dann können wir nämlich Rundflüge machen, aber wir haben noch keine Möglichkeit, noch woanders hinzufliegen. Also das heißt, wir brauchen ein gesamtes Ökosystem erstmal für das Thema, wo es jetzt nicht einfach ausreicht, dass ein Flughafen sagt, okay, wir wollen jetzt hier auf Elektro umsteigen und gucken, dass hier Elektroflugzeuge starten und landen, sondern das Ganze muss, ich sag mal, mehr oder weniger flächendeckend passieren, sodass wir entsprechend auch attraktive Netze anbieten können.
Volker Prange vom Flughafen Kiel will auch da Optimismus verbreiten. Der Verband der Regionalflughäfen wolle schon Ende dieses Monats ein Innovationsprogramm verabschieden. Darin enthalten Empfehlungen zur Elektrofliegerei.
Aus Kiel war das ein Beitrag von Jörn Schaar. Ermittler sprechen von einer der größten Betrugsmaschen im Internet. Ein riesiges Netzwerk hat vermeintliche Investmentplattformen betrieben mit vermeintlichen Anlageberatern. Die aber waren fake. Sie verkauften Finanzprodukte, die es gar nicht gibt. Ein neuer Podcast hier im Deutschlandfunk erzählt die Geschichte von Herrn Weber. Der verlor über 1 Million Euro. Und Herr Weber ist nicht das einzige Opfer. So hört sich der Podcast an.
Diese Geschichte beginnt mit einem Anruf.
Ja.
Und mit der Hoffnung auf das ganz große Geld.
Zu dem Zeitpunkt war ich offiziell mehrfacher Millionär. man überlegt halt dann schon, was macht man mit dem Geld, was tut man da. Ich wollte es eigentlich in meine Firma stecken und die halt einfach vergrößern.
Es ist die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter.
Ich habe hier Leute sitzen gehabt, die haben sich um Haus und Hof gebracht. Es gibt Leute, die haben Kredite für diese Sachen aufgenommen. Dem Berater ist es egal, der will einfach möglichst viel Geld akquirieren.
Es ist die Geschichte von Herrn Weber und von Zehntausenden anderen, die, wie er, um ihr gesamtes Vermögen gebracht wurden.
Ich habe 3 Häuser verkauft und die Restschulden, die werden wir bis zu meinem Lebensende verfolgen. Also habe ich sozusagen alles, was ich in 30 Jahren verdient habe, habe mit dem einen Wort damals, habe ich das alles dann verloren.
Es geht um die Suche nach Herrn Webers Geld.
Rechts von uns ist diese Bayram-Kelmendi-Straße. Hier soll es sein, richtig?
Genau, das hier hat die Razzia stattgefunden, von dem uns jetzt alle erzählt haben. Offensichtlich weiß ganz Pristina davon.
Und um Kriminelle, die ihr Leben als erfolgreiche Businessmänner genossen haben.
Da war nichts auffällig oder inkorrekt. Das Gehalt wurde uns pünktlich überwiesen, über die Bank. Die Arbeitsverträge waren in Ordnung, auch die Rente wurde bezahlt. Alles schien legal. Es gab keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte.
Und das alles ist noch längst nicht vorbei.
Wir sind DAX 300 in Leipzig. 1000000% sicher bin ich mir, dass Sie würden die Auszahlung, das ganze Investition, was Sie bis jetzt gemacht haben, auch zurückbekommen.
Call Me Günther, eine 5-teilige Podcast-Serie über Vertrauen, Gier und Betrug von Franziska Tschinderle und Ilir Zuko. Ab 1.6. im Podcast-Feed DLF-Doku-Serien und in der DLF-Audiothek.
Call Me Günther, ein neuer Podcast vom Deutschlandfunk. Und an dieser Stelle heißt es für uns Call die Börse. Wir wollen in Frankfurt mit unserem Börsenreporter Volker Hirt über die Ereignisse des Tages und die Reaktionen an der Börse sprechen. Herr Hirt, alles wird immer teurer, hören wir häufig, gerade in diesen Zeiten. Aber es wird nicht mehr so schnell alles teurer. Es gibt neue Daten zur Inflation in der Eurozone.
Das stimmt und die sind auch erfreulich. In der Eurozone ist die Inflation im Mai stärker als erwartet zurückgegangen. Die Jahresrate fiel von 7% im Vormonat auf 6,1%. Volkswirte hatten im Schnitt mit 6,3% gerechnet. Also das heißt, die Inflation, die macht sich jetzt von den Socken und zwar schneller als gedacht.
Die EZB ist heute auf den Tag genau 25 Jahre alt geworden. Ist das ein Thema für Anlegerinnen und Anleger in Frankfurt?
Ja klar, also viele Haudegen auf dem Frankfurter Börsenparkett, die waren ja damals schon dabei, als die EZB 1998 entstand. Und damals war es ja so, dass die Aktien auch damals schon in Euro gehandelt wurden. Längst bevor es das Geld gab, davon hatten die Aktien auch enorm profitiert. Der Euro war sehr interessant, auch für ausländische Investoren. Und die sind in den deutschen Markt eingestiegen. Daran erinnert man sich natürlich sehr gerne. Heute schaut man eher kritisch auf die EZB, denn die lässt ja immer wieder die Zinsen steigen und manche sagen, naja, 0,25 Punkte beim nächsten Mal, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber mehr können wir nicht durchsetzen. Aber dafür wird diese Zinssteigerungsperiode ein bisschen länger dauern und das finden natürlich die Anleger nicht so gut.
Gestern beim deutschen Aktienindex ein ziemlich deutliches Minus und heute?
Nee, heute ist das vorbei. Der Schuldenstreit in den USA ist beendet. Das hat schon mal viel geholfen. Es ging auch gut los beim DAX. Es gab dann so eine Schwächephase. Dann aber haben die Amerikaner an der Wall Street begonnen zu handeln. Auch dort gibt es Pluszeichen. Jetzt, kurz vor Ende des Handels, stehen der DAX bei, das aktualisiere ich jetzt mal, 15.848 Punkten, 1,2% höher als gestern.
Wir haben noch Zeit vielleicht für einen Einzelwert und dann bitte ich auch noch um den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, es gibt eine Aktie, die besonders auffällt, die gewinnt 5%, das ist Eventim. Alle großen Konzerte sind ausverkauft, Ticketpreise um 30% gestiegen, dennoch die Leute kaufen, als würde es keinen Morgen mehr geben. Also man kann wirklich sagen, die Pandemie ist vorbei. Der Euro kostet heute 1,708, bisschen gestiegen am Rentenmarkt, die Umlaufrendite auf 2,31% gestiegen und Gold kostet augenblicklich 1.842 Euro, die Unze 5,60 Euro mehr als gestern.
Viele Zahlen in wenig Zeit, das war Volker Hirt in Frankfurt am Main und das war hier in Berlin und für den Deutschlandfunk in Köln Benjamin Hammer. Besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.